Es hätte mich ja so wirklich gereizt, über den zweiten Text zu sprechen, mit der Unzucht, 1 Korinther 6. Es ist ein großer Bogen vom Alten Testament her und es steckt was ganz anderes dahinter, als man glaubt, aber das frühestens in 3 Jahren, liebe Schwestern und Brüder. Also kommen Sie bitte auch in 3 Jahren. Es gibt Spannendes zu entdecken. Heute aber hat mich was ganz anderes angefixt und das fand ich noch viel wichtiger. Wir sind komischerweise am Anfang des Johannesevangeliums. Eigentlich sind wir ja im Lesejahr B. Da gehört das Markusevangelium ins Zentrum. Das ganze Jahr werden Sie Häppchen aus dem Markusevangelium hören. Warum jetzt am Anfang immer noch Johannes? Das ist übrigens in allen 3 Lesejahren so, dass der Anfang davon kommt. Ich nehme Sie mal mit, weg aus unserer schönen Münsterkirche, mit nach Palästina, in die Wüste, an den Jordan. Dort ist ja bekanntlicherweise Johannes der Täufer am Werken und Arbeiten. Dieser etwas sperrige Kerl, der Kamelhaarjacken trägt, sich von Honig und Heuschrecken ernährt und den Leuten das erzählt, was sie nicht hören wollen. Ihr seid alle Schweinehunde, tut Buße und kehrt um. Das ist eine total attraktive Botschaft, hat die Leute aber nicht abgeschreckt. Die sind da hingekommen und es hat sich da so eine große Gruppe gebildet von Menschen draußen in der Wüste, in der Wildnis, tagelang. Wir hören, dass Jesus mindestens 3 Tage dort ist. Am ersten Tag ist die Episode, die haben Sie schon gehört in diesem Jahr, dass die Schriftgelehrten aus Jerusalem kommen und sich bei Johannes dem Täufer erkundigen, wer bist du denn, was tust du eigentlich? Und er sagt, ich bin all das nicht, was ihr glaubt, aber in eurer Mitte steht der, um den das alles geht. Also müssten die doch eigentlich dann gucken, also wenn das einer von uns sein soll, wer ist es denn? Beim ersten Tag, einer in eurer Mitte, es passiert nichts. Also auch die Menschen waren vor 2000 Jahren genauso wie heute. Man sagt ihnen irgendwas und das Erste, was passiert, ist erstmal nichts. Das Gleiche am zweiten Tag, das ist wahrscheinlich der Tag der Taufe, wird im Johannesevangelium nicht erzählt, nur das, was außenrum ist, dass Johannes diese Offenbarung hat, seht das Lamm Gottes, auch das ist ein sehr, sehr spannendes Predigtthema. Und außerdem sagt er noch, der Sohn Gottes am zweiten Tag in der Wüste, muss also Jesus auch dabei sein. Und wieder, was passiert? Nichts. Auch am zweiten Tag passiert überhaupt nichts. Diese große Horde von Menschen, die sich da versammelt hat, reagiert überhaupt nicht drauf. Die fangen nicht an, danach zu suchen. Das lässt sie irgendwie uninteressiert. Und jetzt sind wir, heutiger Ausschnitt, am dritten Tag, immer noch in der Wüste, immer noch in derselben Community. Und Johannes wiederholt das, was er schon am zweiten Tag sagte, seht das Lamm Gottes. Und was passiert? 2 Männer setzen sich in Bewegung. Liebe Frauen, es besteht Hoffnung. Vielleicht am dritten Tag setzt sich euer Mann in Bewegung. Zumindest vor 2000 Jahren ist dieses Wunder schon mal passiert. Und es passiert auch jetzt da. Also, es hat sich nicht viel verändert. Menschen sind irgendwie auf der Suche, sie wissen aber nicht, wonach sie suchen. Das ist heute genauso. Egal, welche Ratgeber die Menschen kaufen, welche Podcasts oder welche Streams oder was auch immer sie verfolgen, die Leute haben irgendwie unspezifische Fragen nach dem tieferen Sinn und dem Zweck ihres Lebens, aber was sie wirklich suchen, können sie meistens nicht so auf den Punkt bringen. Damit das, was dann kommt, ein bisschen verständlicher wird, hole ich sie jetzt mal raus aus der Wüste von Israel, wo ganz anders hin. Großer Schritt, kommen Sie mal mit, großer Schritt zur Seite. Wir gehen in die Geschichte des Mönchstums. Wie werden junge Menschen ausgebildet? Wie passiert die Nachwuchsausbildung in der christlichen Kirche? Es gibt da 2 Formen. Die eine Form sind die Leute, die zusammenleben. Koinobiten, das sind die klassischen Klöster. Kennen Sie Benediktiner zum Beispiel, ja? Oder wir haben auch Franziskaner lange gehabt, auch die wohnen zusammen. Wenn Sie einen idealtypischen Plan eines Klosters anschauen, gibt es dort immer auch ein Gebäude für die Novizen. Ein Novizenhaus, ein Noviziatsgebäude. Das steht nie mittendrin. Das ist nicht am Kreuzgang, das ist immer ein bisschen weiter weg, denn das ist getrennt. Die alten Mönche und die Novizen haben keinen Kontakt. Die Novizen sind in ihrer eigenen Welt. Sie haben ihre eigenen Schlafzimmer, Dormitorien, sie haben ihr eigenes Esszimmer, Refektorium, sie haben ihr eigenes Gebetszimmer, Oratorium, sie haben ihre eigenen Schulungsräume. Sie begegnen in ihrem eigenen Tagesrhythmus den alten, den Vollmönchen und Mönchinnen sozusagen überhaupt nicht. Das ist die Form der Ausbildung der Orden, Noviziat, Trainingslager für die Jungen. Kinder und Jugendliche untereinander, man ging ja auch schon sehr früh dorthin. Die andere Form der Ausbildung ist bei den Eremiten, den sogenannten Anachoreten, üblich gewesen. Und das ist bei uns im Oratorium auch so. Dort lebt man mit einem Alten zusammen. Der Junge, der darf nicht zu jung sein, kein Kind, kein Jugendlicher, es muss schon ein junger Mensch mit einer gewissen inneren Stabilität sein. Der lebt bei einem Altvater oder einer Altmutter mit in dessen kleiner Zelle, in dessen Kellion. Und dort wird nicht groß geredet und groß doziert. Du erlebst einfach den Rhythmus deines Altvaters mit. Du kriegst mit, wann steht er auf, wann geht er ins Bett. Wann isst er, wann ist er nicht. Wann singt er Psalmen, wann sitzt er nur da und betet still, innerlich versunken? Wann fängt er an, Handarbeiten zu machen, was weiß ich, Körbe zu flechten und Seile, wie sie es damals gemacht haben in der ägyptischen Wüste? Du lebst mit im Rhythmus eines Altvaters. Ausbildung zum Eremiten, zum Anachoreten. Das müssen Sie als Hintergrund wissen, um zu verstehen, was gerade hier passiert. Wir haben zwei Jungs, zwei Jünger von Johannes dem Täufer. Der eine ist ganz sicher Andreas, der andere wahrscheinlich Johannes der Evangelist. Und die laufen Jesus nach. Jesus dreht sich um und fragt: Was wollt ihr hier eigentlich? Ti zeteite. Was machen Menschen, wenn man sie fragt: Was suchst du? Ja, gute Frage, ne? Habe ich auch schon lange drüber nachgedacht, weiß ich jetzt nicht so recht, was ich darauf antworten soll. Männer sind dann gut, also Frauen würden anfangen, über Kochrezepte zu reden oder die neuen Beauty-Tipps auszutauschen, wie man vielleicht den Eyeliner besser zieht. Männer gehen dann sofort ins Technische. Und wenn du schon seit einigen Tagen in der Wüste kampierst, da gibt es technische Fragen zu lösen. Wie machst du das so draußen in der Wüste, tags heiß, nachts kalt? Hast du eine Zeltplane dabei? Wie hast du das Gestänge hast du da irgendwie so einen speziellen Knoten? Und die Heringe bekommt man ja auch ganz schlecht in diese festen Boden. Also Männer fangen sofort an, die Probleme, die praktischen, technischen Probleme, die es in so einer Wüstensituation gibt, zu klären. Also, wo wohnst du? Wo bleibst du? Zeig mir mal deine Campingstelle hier. Wir sind hier in der Hippie-Kommune am Jordan. Wie schaut's denn bei dir so aus? Ich glaube, das ist nicht eine hochphilosophische, theologische Frage. Das kann man auch dahinter sehen und sicherlich so ausdeuten. Aber der Ansatz ist erstmal ganz einfach. Die fragen Jesus, ja, wie schaut's denn bei dir so aus? Und Jesus sagt, kommt doch mal mit. Der Evangelist sagt, es war die 10. Stunde. Preisfrage, wie viel Uhr ist 10. Stunde? In der ersten Reihe sitzen immer die Leute, die sich richtig auskennen. Es ist 16 Uhr am Nachmittag, also schon ziemlich spät vorgerückt. Und wenn dann im Evangelium steht und sie verbrachten den ganzen Tag bei Jesus, wie lange ist es dann? 16 Uhr ist es schon, das ist der ganze Tag. Ein Stündchen bis zum Sonnenuntergang um 19.27 Uhr, vielleicht bis letzter Call in der Kneipe, 22 Uhr. Wie lange heißt der ganze Tag? Ich behaupte, es ist die komplette Nacht. weil in der orientalischen Zählung ist ein Tag ja immer, es wurde Abend und es wurde Morgen erster Tag, es wurde Abend und es wurde Morgen zweiter Tag. Wir feiern ja auch die Vesper am Vorabend, wir haben ja auch die Vorabendmesse, haben wir übernommen. Also ich behaupte, wenn Sie den ganzen Tag bei ihm bleiben, sind Sie die Nacht bei ihm, von 16 Uhr bis am nächsten Morgen um 7 oder 8. Was tun die jetzt zusammen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich nicht darüber unterhalten haben, dass die Qualität der jüdischen Rabbinen theologisch ein bisschen nachgelassen hat die letzten Jahre. Sie haben bestimmt auch nicht über die Rolle der Frau in der Synagoge diskutiert und auch nicht, dass die Besetzungspolitik des Synedriums in Jerusalem aus dem Ruder gelaufen ist. Wahrscheinlich haben sie sich auch nicht über die Besatzungsprobleme mit den Römern unterhalten. Ich behaupte, die haben Jesus erlebt wie einen Altvater. Die haben einfach erlebt, welchen Rhythmus der hat. Wann redet der? Wann schweigt er? Wann betet er? Wie betet er? Wann isst er? Wann isst er nicht? Wann schläft er? Wann steht er auf? Und sicherlich haben sie auch in den nicht so großen Redezeiten gespürt, dass dieser Mensch einen anderen Zugang zu den Dingen hat. Dass er eben nicht gejammert hat über die Verhältnisse wie die anderen. Diese Erfahrung über die Nacht muss so stark gewesen sein, dass Andreas am nächsten Morgen zu seinem Bruder Petrus rennt und sagt, wir haben den Messias gefunden. Diese Feststellung ist erstmalig im Johannesevangelium. Also hat er in diesen wenigen Stunden von 16 Uhr bis 8 Uhr früh verstanden, dieser Typ, bei dem ich gerade gewesen bin, ist der, auf den wir immer schon gewartet haben, der Gesalbte Gottes, der Messias. Ich wollte Ihnen jetzt nichts Großartiges über Noviziat und Anachoretentum und sonst was erzählen. Ich glaube, das, was ich herausgearbeitet habe, ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, worum es im Christentum geht. Das Christentum ist keine Lehre. Das Christentum ist keine Doktrin. Das Christentum ist keine Moral und das Christentum ist keine Ethik. Das Christentum ist eine Praxis. Es ist das Zusammenleben mit Jesus Christus und das setzt dieses Umdenken in den Gang. Ich will es nicht ausspielen, Orthodoxie gegen Orthopraxie, aber ich glaube Ihnen, aus dem Evangelium heraus den Ratschlag zu geben, wenn Sie als Christen leben wollen, dann hören Sie auf, sich über Pfarrer, Bischöfe und Päpste zu unterhalten. Das bringt nichts. Hören Sie auf, über Strukturen zu debattieren. Das bringt alles nichts. Fangen Sie an, mit Jesus Christus in seinem Rhythmus zu leben. Mit ihm ins Bett zu gehen und mit ihm aufzustehen. Mit ihm zu essen und zu fasten. Mit ihm zu beten und zu schweigen. Mit ihm zu singen und sich zu freuen und dem Vater zu danken. Das ist das, was Andreas in wenigen Stunden hat begreifen lassen. Das ist der Messias. Christentum ist eine Praxis. Sie wissen, dass man eine Beziehung nur führen kann, wenn man dranbleibt. Täglich. Das ist bei Christen auch so. Die Welt draußen wartet auf Menschen, die die Nacht am Jordan mit Jesus verbracht haben. Sie sind gefragt. Amen.